Fotografie ist das viel benutzte und völlig unbekannte Medium unter Kindern. Und ich würde auch sagen, letztendlich bei Erwachsenen sieht es eigentlich auch nicht viel besser aus. Das ist auch eine Reaktion, die ich auf mein Buch bekommen habe, dass schon einige Erwachsene gesagt haben, sie würden das gerne lesen, weil es eine leicht zugängliche Geschichte der Fotografie jetzt auch nicht unbedingt für Erwachsene gibt.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Vreni Hockenjoos. Vreni ist Medienwissenschaftlerin, Autorin, Kuratorin, Projektentwicklerin und Expertin für Kinderfotobücher. Als selbsternannte Fotobuch-Enthusiastin beschäftigt sie sich im Rahmen der Fotobuchforschung mit der Geschichte, der Entwicklung und dem kulturellen Stellenwert von Fotobüchern. Wie ich im Gespräch mit Vreni gelernt habe, ist die Fotobuchforschung eine noch relativ junge wissenschaftliche Disziplin. Aber wie so oft spielt das Fotobuch für Kinder auch in diesem Kontext leider eine ziemlich untergeordnete Rolle. Umso wichtiger war es mir, diese literarische Gattung im Rahmen dieses Podcasts einmal deutlich ins Rampenlicht zu rücken. Ich muss allerdings auch zugeben, dass die Wahl dieses Themas nicht ganz uneigennützig war. Vor wenigen Tagen haben wir im Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum nämlich wieder den Deutschen Jugendfotopreis ausgeschrieben, dem bundesweit größten Wettbewerb für junge Fotografie. Bis Anfang Februar können junge Fotografinnen und Fotografen nun also wieder ihre Bilder einreichen, Preise gewinnen, sich vernetzen und mit etwas Glück bei der Ausstellung und der Preisverleihung im Herbst 2026 in Düsseldorf dabei sein. Kleiner Spoiler, Fotobücher sind im Wettbewerb übrigens auch zugelassen. Warum das alte Medium Fotografie heute vielleicht relevanter ist denn je? Was genau mit Visual Literacy gemeint ist, was die Faszination von Fotobüchern für Kinder ausmacht und was es mit Vrenis eigenem Kinderbuch über die Geschichte der Fotografie auf sich hat, das erfahrt ihr im nun folgenden Gespräch mit der Kinderfotobuch-Expertin Vreni Hockenjoos. Viel Spaß! Vreni, wie schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hallo und danke schön, dass ich dabei sein darf.
Wir beide sprechen heute über Fotobücher für Kinder. Ein Thema, das, glaube ich, nicht nur in diesem Podcast total unterrepräsentiert ist. Es gab bisher erst eine einzige Folge, wo das Thema Fotografie überhaupt im Fokus gestanden hat. Und ich freue mich sehr, dass wir da heute jetzt auch nochmal drüber sprechen können. Und ich würde dich zum Einstieg in unser Gespräch gerne mal bitten, eine ziemlich profane, einfache Aussage aus deiner Perspektive mal einmal einzuordnen. Und zwar die folgende Aussage. Okay. Kinderfotobücher gab es in meiner Kindheit überhaupt nicht. Ist das ein Satz, den du schon mal gehört hast? Und wenn ja, was antwortest du auf diesen Satz?
Ja, genau. Also bei meinen Recherchen zu Fotokinderbüchern habe ich immer wieder Leute getroffen und sie dann daraufhin angesprochen, was denn ihre Lieblingsfotobücher waren aus ihrer Kindheit. Und dann, das war eine Reaktion, die sehr häufig gekommen ist. Nee, Kinder, was? Fotobücher? Nein, das gab es bei mir nicht. Und dann fange ich halt mal an, so von wegen, naja, aber also Esel Benjamin, ach so, ja. Also wenn man quasi ein bisschen mehr aktiv nachhakt, dann kommen sehr wohl Erinnerungen an Fotobücher raus, aber eben man nimmt die als solche oft nicht wahr.
Ja, das scheint ein Thema zu sein, also das habe ich so in meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch gemerkt, dass ich ein bisschen wie ein roter Faden durch dieses literarische Genre ziehe, würde ich mal sagen. Wir gucken mal an der einen oder anderen Stelle sicherlich nochmal ein bisschen genauer da drauf. Wir gucken aber am Anfang dieses Gesprächs vor allen Dingen auch nochmal darauf, wie du selber eigentlich mit Kinderfotobüchern oder auch mit ganz anderen Medien groß geworden bist. Also wir machen mal den kurzen Blick in deine eigene Kindheit und in deine eigene Medienbiografie. Und da würde mich als erstes natürlich mal interessieren, ob es bei dir als Kind ein Fotobuch gab, das dich besonders fasziniert hat, das du ganz viel dir angeschaut hast.
Ja, gab es. Natürlich auch nur sehr vereinzelt, muss ich sagen. Also das einzige Buch, das wirklich mir am Herzen lag und das eben Fotografien hatte, war ein Buch zum Film, und zwar über Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf außer Rand und Band heißt es, glaube ich, oder Pippi außer Rand und Band. Und dadurch, dass wir auf dem Land gewohnt haben und eben entsprechend das Kino weit weg in Freiburg war und wir nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten, war für mich dieses Buch mit den Farbfotografien dann nochmal natürlich ein ganz anderer Reiz. Habe ich also stundenlang geblättert und dieses, was weiß ich, dieses Bild eben, wo Pippi sich die Spaghetti mit einer Schere abschneidet, so ist ja schon fast ikonografisch, war ein großes Vorbild, das wollte ich natürlich auch immer machen. Aber auch so Sachen wie eben zu sehen, aha, was hat denn Annika, die Farbe von der Hose oder vom T-Shirt ist ja, die hat ja ein gelbes T-Shirt an und eine rosa Hose, das war faszinierend. Und weil es eben ja auch kein Videorekorder so gab oder YouTube, wo man eben mal schnell nachschauen kann, hatte das Fotobuch natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert zum Film.
Mhm. Gab es daneben noch andere auch, möglicherweise?
Also weniger, habe ich natürlich auch schon öfter nachgedacht. Also das Ding war eher, also mein Bezug zu den Fotobüchern, würde ich mal sagen, hat ja so angefangen, dass tatsächlich im Bücherregal von meinen Eltern so etliche Bildbände gestanden sind mit berühmten Fotografen, meist Fotografen, etwa eben Magnum oder halt künstlerische Fotografie, und das waren diese großen Schinken. Und ich glaube halt, meine Eltern wollten nicht, dass wir Kinder da die Seiten verknuddeln oder eben sonst irgendwie mit den Büchern schlecht umgehen, sodass wir da eigentlich ein Verbot hatten, dass wir diese Bilder nicht anschauen durften, was darin resultierte, dass das natürlich eine sehr große Faszination für mich ausgeübt hat. Und ich immer, wenn ich allein war, im Geheimen ganz ehrfürchtig diese verbotenen Bücher mir angeschaut habe. Und was eigentlich sehr faszinierend ist, weil ich ja immer wieder heute noch mit manchen von diesen Fotos konfrontiert werde. Und eben damals hatte ich halt überhaupt nicht den Zusammenhang. Also ich wusste überhaupt nicht, was Magnum ist oder sowas, war ja vollkommen wurscht. Sondern ich habe mir nur diese Bilder eben ganz ehrfürchtig angeschaut. Und das wird dann total emotional, wenn ich wieder auf diese Bilder heutzutage in irgendeinem Zusammenhang treffe.
Ja, du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass dein Vater, wie soll ich sagen, so eine Art Leidenschaft Hobby hatte. Ne? Der hat Bildbände über Bäume gemacht, wenn ich das richtig so erinnere.
Stimmt.
Hat das auch so deinen beruflichen Werdegang in Richtung Fotografie nochmal besonders geprägt oder vielleicht sogar eher behindert? Weiß nicht, das kann ja auch manchmal komisch sein, wenn Eltern so ein leicht nerdiges Hobby haben oder so. Weiß nicht, wie du das eingeordnet hast.
Ja, ist schon lustig, weil ich glaube, es lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, dass mich das geprägt hat. Also wir haben natürlich als Kinder, also da hat er eben ich glaube, das erste Buch war eben, das hieß Begegnung mit Bäumen. Und natürlich haben dann eben meine Schwester und ich fleißig selber Baumbücher gemalt. Also das ist diese eine Erinnerung, und diese andere, aber auch natürlich dieses gefühlte Stunden im Auto sitzen und darauf zu warten, dass mein Vater eben noch irgendwie ein Foto macht und eben so lange wartet, bis die Wolke dann perfekt über dem Baum ist oder so irgendwas. Dass ich dann also auch zum Teil so eine Hassliebe zur Fotografie entwickelt habe, weil das eben zum Teil für uns Kinder sehr langweilig war, diese Warterei.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Aber klar, hat sicherlich auch irgendwie einen Einfluss, ne? Kriegen ja jetzt auch nicht alle Kinder so mit, dass jemand in der eigenen Familie so aktiv fotografiert.
Stimmt, ja. Stimmt.
Gut, wir springen mal direkt ein bisschen weiter nochmal in deiner Berufsbiografie. Du hast in Bochum dann erstmal Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften studiert und bist dann irgendwann weiter nach Schweden gezogen und hast an der Universität in Stockholm promoviert in Film- und Medienwissenschaften zu dem Thema Interaktion zwischen Literatur und visuellen Medien um 1900. Ist, glaube ich, so ein bisschen die saloppe Übersetzung des originalen Promotionstitels, ne? Kannst du mal kurz umreißen, worum es bei diesem Thema, bei dieser Promotion genau ging? Womit hast du dich da beschäftigt?
Ja, gerne. Auch wenn es genau nicht so ganz leicht ist, auf den Punkt zu bringen, weil es auch so ein sehr spezielles Thema war oder ist. Also ich habe das Werk von einem schwedischen Autor und Dramatiker August Strindberg genommen, der sehr an neuester Technik und den neuesten Medien interessiert war. Und da habe ich ihm geschaut, wie Medien bei ihm aufgegriffen werden und was wir daraus ableiten können. Also da geht es ihm sehr viel um Fotografie und in welchem Zusammenhang er das umschreibt oder auch was er eben damit künstlerisch macht, was das eben quasi über die Rezeption von Medien und den Gebrauch von Medien und die Diskurse von Medien um 1900 aussagt. Also quasi die Literatur habe ich so als Pforte genommen, um eben ein genaueres Bild von Mediengeschichte machen zu können.
Da steckt aber, wenn ich das richtig höre, jetzt erstmal noch gar nicht der Fokus auf Fotografie mit der Zielgruppe Kinder drin, oder? Das tauchte da gar nicht so drin auf, oder?
Korrekt. Also es ist mehr, es ging eben sehr viel um Fotografie, es ging aber auch sehr viel um Buchdruck und eben die Tatsache, dass es um 1890 eigentlich schon eben Reproduktionsverfahren für Fotos im Druck viel einfacher geworden sind, dass es dann also wirklich zu Massenauflagen erst hat kommen können, also ganzen illustrierte Presse oder auch eben bebilderte Bücher, dann eben schließlich später auch Zeitungen, nicht nur Zeitschriften, sondern auch Zeitungen, dass die eben bebildert sind, das hat da alles einen Anfang erst genommen. Und insofern also auch die, das Verständnis von eben Bild, Text und wie wichtig das ist und was das mit einem macht oder eben wie das wahrgenommen wird. Ich glaube, eher von der Seite her kommt mein Interesse dann eben erst zu Fotobüchern im Allgemeinen und dann eben auch zu Kinderfotobüchern.
Ja, da tangieren wir quasi schon etwas. Also die Fotobuchforschung, ne, ist ja auch ein eigener Forschungszweig. Da werden wir gleich auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber ich würde schon nochmal gerne auch gerade die Brücke bauen zu deiner Faszination, sage ich mal, zu deinem Interesse eben auch für Fotobücher für Kinder. Und nicht nur das, du machst ja nicht nur, beschäftigst dich nicht nur mit diesen Fotobüchern, sondern du kuratierst auch Ausstellungen für Kinder mit. Wir können mal vielleicht über zwei Ausstellungen beispielhaft nochmal kurz sprechen, die du in letzter Zeit gemacht hast. 2023 mit Thomas Wiegand hast du die Ausstellung For Kids Only, Exploring Photobooks for Children im Henning Museum of Contemporary Art in Dänemark mit kuratiert.
Henning? Ja.
Herning, okay, alles klar, dankeschön, genau. Und dann warst du auch noch Co-Kuratorin der Ausstellung Let's Play Photobooks beim Fotofestival in Lodz in Polen. Das war in diesem Jahr, ne?
Genau.
Richtig?
Genau.
Ja, genau. Das hast du zusammen mit Jan von Holleben und Mareike Stoll gemacht. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, dem sollte der Name Jan von Holleben zumindest schon mal was sagen, weil das war der Gesprächspartner, mit dem ich mein erstes Gespräch über Fotografie hier hatte. Und du arbeitest aktuell sogar, da kommen wir später auch nochmal ausführlicher drauf, selbst an einem Fotobuch für Kinder. Also da merkt man schon, dein Interesse hat sich schon nochmal hinverlagert, wirklich zur Fotografie für junge Zielgruppen, sage ich mal. Wie ist denn diese Faszination entstanden? Was ist da passiert?
Also relativ einfach, chercher la femme, beziehungsweise eben also mit der Geburt von meiner Tochter. Also sie ist generell einfach eben sehr interessiert an sehr kreativ und auch an Kunst interessiert. Und als sie dann in das Alter gekommen ist, wo Bücher natürlich immer spannender werden oder auch Workshops, fing das an, dass ich dann natürlich auch überlegt habe, okay, was gibt's denn jetzt über Fotografie für Kinder? Und da hat mich das eigentlich total überrascht, dass es da so gut wie nichts gibt. Also es gibt ein paar ganz vereinzelte Sachen entweder total veraltet oder es gibt praktische Anleitungsbücher, ja, die gibt's, und auch Inspirationsbücher über Fotografie, also wie werde ich ein besserer Fotograf oder eben was, achte darauf, achte, mach mal den Ausschnitt so oder die Perspektive, also ist auch alles gut, aber eben über, beispielsweise eben über die Geschichte der Fotografie oder auch die Funktionen der Fotografie in unserer Gesellschaft, also die Fotografie als kulturelles Phänomen wird nirgendwo behandelt, also maximal irgendwie ein Absatz in irgendeinem Buch und entsprechend dann viel zu verkürzt, und es gab es einfach nicht, und so bin ich dann, habe ich dann angefangen, mich mehr und mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und eben auch mit Fotobüchern für Kinder, also eben was macht Fotografie überhaupt in Kinderbüchern? Mhm.
Ich merke schon in diesem Gespräch auch, das müssen wir mal ganz kurz noch mal einmal abchecken, dass wir unterschiedlich darüber sprechen, weil wir unterschiedliche Begriffe benutzen. Und das ist mir auch in der Vorrecherche schon passiert. Es gibt Menschen, die sprechen von Kinderfotobüchern, so wie ich auch. Und es gibt Menschen, die sprechen von Fotokinderbüchern. Wo ist der Unterschied?
Ich glaube, da, also für mich, ich mache keinen Unterschied. Also Fotobilderbücher ist ein Begriff, der tatsächlich in den 60er und 70er Jahren gerne verwendet wurde für Kinderbücher mit Fotos. Nein, also zwischen Fotokinderbüchern oder Kinderfotobüchern ist für mich Jacke wie Hose.
Okay. Ich war mir wirklich nicht so sicher, ob dahinter irgendwie noch eine größere Idee steht, die ich nicht verstanden habe oder so. Und wenn, dann ist es mir natürlich mir wichtig, nicht den richtigen Begriff zu verwenden. Ja, okay. Also beides ist erlaubt, sagst du.
Ja. Für mich ja. Und auch, also auch was den Begriff an sich angeht, ja. Also ist natürlich, oder auch was also den Begriff Fotobuch angeht. Also für mich geht es wirklich um Bücher, die Fotografien beinhalten, und wenn sie auch nur, wenn sie auch Malerei oder ja, gezeichnete Sachen, Illustrationen beinhalten, ist es auch okay. Also es muss nicht dominierend sein und es muss auch nicht von einem Fotografen gemacht sein, ja, wie manche diese Einschränkung machen, sondern also sehr einfach breit gefasst eben Fotografie in Kinderbüchern.
Ja, okay. Dann springen wir jetzt nochmal zurück, wenn man so möchte, an meine Einstiegsfrage und schauen nochmal ein bisschen kurz auf diesen Stellenwert des Mediums Fotobuch ganz grundsätzlich. Ich habe in diesem Format zuletzt mit Isabel Galfe zum Thema KI und Kindermedien gesprochen. Ganz anderes Thema im Grunde genommen, aber es hat mich dazu inspiriert, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal einmal kurz die KI mit einzuschalten und mal zu gucken, was die denn eigentlich zum Thema Kinderfotobücher zu sagen hat. Dann habe ich also ChatGPT gefragt, ich interessiere mich für Kinderfotobücher, nenn mir doch mal ein paar spannende Titel. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast. Die Antwort von ChatGPT war die folgende, kein Problem, hier ein paar Titelvorschläge, passend für verschiedene Themenbereiche rund um Kinder. Vom ersten Lächeln bis zum ersten Schritt, Babyalarm, Liebe auf den ersten Blick, Wachstumsbuch, Geschwisterbuch, das waren so Titel, die da so gekommen sind. Und ich im ersten Moment war ich irgendwie sehr irritiert, dann habe ich irgendwann verstanden, ah, okay, alles klar. Es geht hier gar nicht um Kinderfotobücher, sondern es geht im Grunde genommen um Titelvorschläge. Und er hat mir dann sogar noch Vorschläge auch für die visuelle Umsetzung gemacht von Fotoalben, ja, die ich selber machen kann, mit Kinderfotos. So, das war die Definition von ChatGPT für Kinderfotobücher. Und dann habe ich mal eher so standardmäßig auch nochmal danach gegoogelt und geguckt, was werden mir dann denn für Titel vorgeschlagen. Und das war wirklich erstaunlich. Auch da wurden mir erstmal nur lauter Anbieter für selbstgestaltete Fotobücher vorgeschlagen. Ja? Also wenn ich nur nach diesem Begriff Kinderfotobuch google, komme ich überhaupt nicht dahin, wo ich eigentlich hin will in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Was läuft denn da bitte schief in der Kommunikation oder auch in der Nachfrage zu Kinderfotobüchern? Hast du dafür irgendwie eine Erklärung?
Also sehr gute Frage. Also ich meine, eben generell ist Fotobuch in der Allgemeinheit immer noch kein Begriff, der jetzt sehr selbstverständlich ist. Also abgesehen eben von, wenn man dann, dass dann einem eben CEWE vorgeschlagen wird oder eben wie mache ich selber eben Fotoalbums online. Also dass es eben eine eigene Gattung ist, wird allgemein nur sehr schwer wahrgenommen. Also das hat auch so ein bisschen, denke ich, dieses insulare oder eben diese Bubble von der Photobook-Community, die es da gibt. Also dass es eben Fotobücher sehr viel auf Festivals nur verkauft werden und auch nur oft innerhalb von Fotografen oder Fotografinnen, also dass die sich gegenseitig die Bücher abkaufen und dass die auf den normalen Buchmarkt, auf den Mainstream-Buchmarkt fast gar nicht vertreten sind. Also man bekommt diese Bücher fast nicht. Und natürlich dann mit Kinderfotobüchern, die dann nochmal eine quasi Unterkategorie sind, ist es natürlich nochmal kleiner, das Gebiet. Also eben auf Festivals wird es jetzt mal gerade so wahrgenommen. Und ich denke, das ist im Kommen. Also ich denke, da haben sich jetzt wirklich in den letzten Jahren eben sowohl von der Photobook-Community, also von der Bubble, ist da das Interesse doch deutlich angestiegen. Aber eben auch ja in Museen oder eben diese Ausstellungen, die auch ich eben zum Teil kuratiert habe, dass da einfach ein Interesse da ist. Und ich denke, dann wird sich auch der Begriff mehr etablieren in der breiten Masse.
Mhm. Na, das ist ja schon mal schön zu hören, dass du einen gewissen Zweckoptimismus vielleicht, sage ich mal, mitbringst, was das angeht. Ich gehe da aber trotzdem noch mal ein bisschen tiefer rein, weil ich habe mich dann auch noch mal gefragt, also wenn wir jetzt mal etwas allgemeiner von Bilderbüchern sprechen für Kinder, ja, und dann auch illustrierte Kinderbücher damit einbeziehen, dann müsste man ja schon sagen, also illustrierte Kinderbücher, die gibt es ja wirklich wie Sand am Meer. Die kriege ich auch in jeder Buchhandlung und die, ich würde mal sagen, die sind auch unter Kindern und auch unter Eltern in der Regel sehr beliebt. Ja? Und wenn man jetzt mal diese beiden, ich nenne ich mal Genres, so direkt nochmal in Konkurrenz zueinander setzt, also das Foto-Kinderbuch und eben das illustrierte Kinderbuch, habe ich mich nochmal so gefragt, was kann denn das eine eigentlich besser als das andere? Hättest du darauf eine Antwort? Was kann das Fotobuch, was das illustrierte Kinderbuch nicht kann?
Natürlich im Momentan, also eben im Mainstream, wenn man so will, taucht Fotografie bei Kindern in der Kinderabteilung hauptsächlich im Sachbuchbereich auf. Babybücher, wo dann eben irgendwelche Tierbabys zu sehen sind, also diese Pappbücher, also das, da gibt es ja doch durchaus sehr viele. Ich würde sagen, das ist das größte Motiv oder die größte Motivgruppe bei Fotokinderbüchern. Aber ich glaube, das andere vor allen Dingen ist eben diesen Realitätsbezug, der natürlich doch nochmal ein anderer ist in der Fotografie, wo man sich dann nochmal besser erkennen kann und aber auch umgedreht, wo man dann damit auch spielen kann. Also deswegen zum Beispiel, was ja ziemlich beliebt bei Fotokinderbüchern ist, sind eben Sachen fotografisch darzustellen und dann aber zu fiktionalisieren. Also Tiere, die sprechen können oder Kinder, die geschrumpft sind und die jetzt plötzlich nur mehr einen Daumen groß sind. Mhm. Also dass das eben nochmal im Spannungsverhältnis zu diesem einfachen Wahrheitsbegriff, dass ja der Fotografie inne ist oder dass die Fotografie inne hat, so heißt es, dass das, glaube ich, nochmal ein entscheidender Punkt ist.
Ja. Ja, das leuchtet direkt ein, wenn du das so sagst. Natürlich, und damit haben wir schon auch jetzt vielleicht ein bisschen den Sprung gemacht, nochmal in die etwas, sagen wir mal, theoretischere Ebene. Also ich würde gerne mit dir einmal ein bisschen zumindest über die Fotobuchforschung ganz grundsätzlich sprechen. Das ist ja nun wirklich so die Disziplin, aus der du kommst. Und das macht, glaube ich, Sinn, bevor wir dann auch gleich mal über Bücher sprechen, das nochmal ein bisschen abzuklären, was das denn eigentlich für ein Forschungsgebiet so ist. Ich fange vielleicht mal ganz profan erstmal mit dieser Frage an. Also das Medium Fotobuch, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie lange es das eigentlich überhaupt schon gibt und wie dann daraus die Fotobuchforschung entstanden ist und was die eigentlich genau erforscht.
Also generell, dass sich das durchgesetzt hat als eine Form, die einfach weiter verbreitet ist, das hat sich erst eigentlich eben auch mit den Druckverfahren so in den 30ern, 1930ern hat es begonnen. Und die moderne Fotobuchforschung hat eigentlich erst so um 2000 ihren Anfang genommen.
Ach,
also
da, Ernst?
Ja, so also da fing noch. Dann okay. mal, die ist sehr jung, richtig. Ja. Und die hat eben begonnen damit, dass So die erste Generation waren es vorwiegend Sammler und eben, ich sag bewusst Sammler und nicht SammlerInnen, weil es eben doch vorwiegend dominiert war von Männern, die eben da angefangen haben, eben Fotobücher, Sammlungen aufzubauen. Also der Klassiker eben Jerry Badger und Martin Parr, die haben drei große Bücherbände rausgegeben zum Fotobuch. Und deren Geschichte und damit im Prinzip tatsächlich auch mehr das Genre an sich sichtbar gemacht. Mhm. Im Prinzip würde ich sagen, das ist so der Beginn der vertiefenden Fotobuchforschung. Also in der ersten Phase war es wirklich vor allen Dingen diese Book-on-Books-Bücher, also dass man einfach die mal gezeigt hat und vorgestellt hat. Und eben die vertiefende Forschung, dass man wirklich das analysiert und dass man nach der Rezeption schaut und eben, oder wie liest man Fotobücher, wie funktioniert das, die Interaktion zwischen Text und Bild, also das fing eigentlich, würde ich sagen, erst so vertiefend eben vor vielleicht 10 Jahren an, um es mal einfach Pi mal Daumen zu sagen. Und eben das Feld war anfangs auch sehr stark von hauptsächlich Fotografen, also Büchern von Fotografen dominiert und erst vor ein paar Jahren wurde das Feld viel diversifizierter, dass da dann eben viel mehr auch, es gibt auch Frauen, die Fotobücher gemacht haben, oder eben nicht nur aus dem westlichen Kanon, dass man da eben viel mehr plötzlich entdeckt hat und in dem Sinne sind dann auch Kinderbücher interessant geworden.
Ja, jetzt schließt sich für mich so langsam ein Kreis. Das war mir wirklich nicht klar, dass dieser Forschungszweig wirklich noch so, so jung ist. Aber wenn wir uns eben darüber unterhalten haben, warum das Kinderfotobuch so wenig sichtbar ist, dann hat das ja sicherlich auch damit zu tun, ne? Also wenn das Fotobuch insgesamt schon so wenig sichtbar ist und das auch erst seit so kurzer Zeit sich ändert, dann leuchtet das noch mal ein bisschen besser ein, ne?
Ja. Und eben Fotobuchforschung ist ja nur wieder eben eine Subkategorie von der Fotografieforschung. Ja. Und auch die Fotografieforschung ist ja in Deutschland so gut wie nicht institutionalisiert. Also im Vergleich zur Kunstgeschichte, die man, jetzt bin ich mal böse, an jeder vierten Universität studieren kann, ist auch gut, sage ich nichts dagegen. Ja, ja. Aber eben Fotografiewissenschaften kann man an... ich will nichts Falsches sagen, ich weiß es nicht genau, aber es ist deutlich an weniger Orten. Vielleicht an 3, 4? Mhm. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Also es ist viel, viel weniger sichtbar. Ja. Das ist auch schon mal ein Punkt.
Gab es denn mal noch mal so aus der Forschungsperspektive draufgeschaut, eine Zeit oder ein Land, in der das Fotobuch oder auch das Kinderfotobuch besonders populär war? Gibt die Forschung darüber schon irgendwas her? Also gab es da mal so eine Hochphase irgendwie?
Also ich würde sagen generell muss ich jetzt sagen Europa, weil ja leider ist da jetzt erstmal mein Forschungsfokus drauf und es ist einfach noch so wenig an Forschung da, dass es immer noch sehr viel, eben man kann nicht in eine Bibliothek gehen und nach jetzt will ich nach Fotobüchern forschen, sondern also es kannst du in keine Suchmaske eingeben. Sondern die muss man wirklich wie die Nadel im Heuhaufen suchen, diese Bücher. Aber generell eben ist sehr stark 50er bis 70er Jahre. Also es ist eine absolute Hochzeit gewesen. Mhm. Und also es gibt Zahlen, bin mir nicht sicher, ob sie stimmen, aber zum Beispiel eben für Dänemark in den 50er Jahren war jedes vierte Kinderbuch mit Fotografien illustriert.
Ach, krass. Mhm.
Also eben, ich habe eben wieder keine Zahlen jetzt, aber jetzt sind wir, keine Ahnung, sagen wir mal rein aus der Hüfte geschossen, 2%, wenn man auch die Sachbücher mit dazu zählt oder irgendwelche Kochbücher oder so. Also natürlich eben viel, viel weniger. Also es ist ein Nischenprodukt momentan. Das Land, das aktuell eine ganz tolle, lebendige Szene hat, ist Frankreich. Interessanterweise ist es auch gepaart mit eben, dass da auch ein größeres Forschungsinteresse gibt an Kinderfotobüchern. Und da gibt es wirklich aktuell ganz spannende Projekte, die unbegreiflicherweise auch nie auf den deutschen oder auf den englischen Markt kommen. Also das ist ein französisches Phänomen, obwohl sie das nicht verdient hätten.
Okay. Ich habe mich nochmal gefragt, wenn man so drauf schaut, wo kann man denn eigentlich Fotos so rezipieren, wahrnehmen, sich anschauen, ne? Dann gibt es, klar, da sprechen wir jetzt schon die ganze Zeit drüber, das Fotobuch, aber wir haben ja gerade schon festgestellt, das ist jetzt gar nicht unbedingt so populär, als dass man sagen könnte, da schauen sich die meisten Menschen Fotos an. Es gibt sicherlich natürlich auch Ausstellungen, ja, also man könnte sagen, das Foto, das an der Wand hängt, das muss jetzt nicht nur eine Ausstellung sein, das kann ja auch eine Werbetafel draußen sein oder so, wo uns Bilder ständig begegnen. Und sicherlich auch der Bildschirm, auf dem wir es ganz viel mit Bildern zu tun haben. Vielleicht würdest du dieses Spektrum sogar auch noch erweitern und ich habe da jetzt was übersehen, aber wenn man jetzt nur mal diese drei verschiedenen Orte nebeneinander stellt, was macht denn den besonderen Stellenwert des Fotobuchs gegenüber dem Bildschirm oder eben auch, ich sag mal ganz profan, der Wand aus, wo wir Fotografien auch begegnen können? Was macht das Fotobuch in diesem Kontext so besonders?
Also Fotobücher, wenn man so will, sind ja eine kleine Ausstellung zum mit nach Hause nehmen. Also man hat ja wirklich den Vorteil, dass man sich das Ganze in Ruhe und auch natürlich in einem intimeren Rahmen sich die Fotos anschauen kann. Und ich denke, was auch ganz zentral ist, ist natürlich die Haptik. Also dass man das wirklich, das Buch anfassen kann, die Seiten, man blättert sie selbst um. Den Rhythmus kannst du selber bestimmen quasi. Du kannst nochmal zurückblättern oder Seiten überspringen und ich denke, ich sehe das Buch ganz stark eben als Verlangsamungsmaschine. Also dass man wirklich im Vergleich jetzt gerade halt zum Bilder-Tsunami, den man auf Social Media erfährt, wo man halt Bilder 2 Sekunden an sich vorbeirauschen lässt, dass dann eben ein Buch eben plötzlich dass man da einfach länger drauf schaut, dass man eben wirklich die Dinge nochmal bewusster wahrnehmen kann auf einer anderen Art und Weise und sich mit dem Bild nochmal anders auseinandersetzt. Aber eben natürlich auch, dass das eben jetzt wieder im Vergleich zu den sozialen Medien, dass es halt ein geschlossenes Narrativ ist. Das weiß man ja auch. Also dass man quasi, dass es eine künstlerische Vision ist, die sich da in einem geschlossenen Container befindet, während es eben dann bei Instagram immer nur ein Weiter, Weiter, Weiter gibt, von Algorithmen bestimmt. Also das ist schon nochmal auch ein großer Unterschied.
Mhm. Gut, jetzt haben wir schon relativ lange sehr abstrakt und vielleicht auch schon ein bisschen sehr theoretisch darüber gesprochen. Wir machen es jetzt mal ganz praktisch, ja. Und wir schauen uns mal ein paar Buchtitel an, damit man diesen Stellenwert von Kinderfotobüchern auch noch mal ein bisschen greifbarer macht. Du warst so freundlich und hast mir im Vorfeld eine richtig schön vorkuratierte Auswahl zugeschickt. Ganz großartig und herzlichen Dank auch noch mal dafür. Das hat es mir wirklich nicht nur sehr leicht gemacht, sondern war auch sehr anschaulich für mich, um einfach ein bisschen tiefer da eindringen zu können. Und ich habe jetzt mal ein paar dieser Bücher rausgesucht, über die wir vielleicht noch mal ein bisschen dezidierter sprechen können. Gerne. Das erste ist HörerInnen dieses Podcasts möglicherweise schon bekannt. Ich habe eben schon mal verwiesen auf den Podcast mit Jan von Holleben. Und auch mit dem habe ich witzigerweise gesprochen über das Kinderfotobuch Mein Esel Benjamin. Du hast es vorhin auch schon mal ganz kurz genannt. Das ist schon relativ alt, 1968 erschienen. Ist aber mega populär und erfolgreich gewesen. Also über 2 Millionen Mal verkauft, hast du gesagt, und es ist inzwischen schon in der 45. Auflage erschienen. Also entspricht überhaupt nicht dem Phänomen, über das wir gerade gesprochen haben, dass die Bücher so wenig präsent sind und so unbekannt sind. Was macht denn dieses Fotobuch tatsächlich so besonders und so empfehlenswert? Hast du dafür eine Erklärung, warum das so populär geworden ist?
Genau, Mein Esel Benjamin von Hans Limmer. Wenn ich Leute gefragt habe, war Mein Esel Benjamin noch das Buch, das am ehesten erwähnt wurde? Ja, ja, klar, das doch, Mein Esel Benjamin, das kenne ich. Mhm. Also es ist schon, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum das bekannteste Kinderfotobuch überhaupt. Die Geschichte ist eigentlich sehr überschaulich, würde ich mal sagen, mit Schwarz-Weiß-Fotografien. Eben ein kleines Mädchen auf einer griechischen Insel, Rhodos, macht eben Bekanntschaft mit einem Esel und sie werden Freunde und sie erleben ein paar Abenteuer. Also es ist überschaubar von der Geschichte her und auch von den Fotografien her. Ich denke, was zu der Popularität von dem Buch beigetragen hat damals, also eben, es ist generell aus einer Zeit, wo eben Fotobilderbücher einen höheren Stellenwert hatten für Kinder. Auf der anderen Seite, also eben Fernsehen war ja noch nicht so weit verbreitet wie heute oder wie dann in den 80er Jahren oder so. aber eben diese Kombination zum einen eben aus einem Kind, das eben also quasi dann eine Identifikationsfigur darstellt, die kleine Susi, und eben wer möchte nicht einen Freund bekommen als Esel? Als Esel einen Freund bekommen, Moment mal. Einen Esel als Freund.
So, ja.
So rum. Ja. Ja. Und dann natürlich auch gepaart mit dieser, ich glaube eben mit dieser Sehnsucht eben nach heiler Welt, also eben Urbanisierung in Deutschland. Und da ist dann eben auf dieser griechischen Insel dann eben diese ländliche heile Idylle. Dieser exotische Faktor ist einfach auch nochmal spielt da rein. Und dass das heute noch nach wie vor eben populär ist, hängt meines Erachtens damit zusammen, dass es vor allen Dingen Nostalgiegründe sind. Also dass das eben Menschen sich heute kaufen, die eben jetzt Eltern sind, die das Buch aus ihrer Kindheit kennen. Und dann, ach, schau, mein Esel Benjamin, das geben wir dann weiter. Ja. Also weil rein vom... Also was Kinder über den Esel Benjamin heute denken, das habe ich noch nicht erfasst, aber ich würde mal sagen, sie sind nicht super begeistert.
Das wäre auch nochmal ein interessanter Forschungsgegenstand, womöglich, ne? Ja.
In der Tat.
Ja, aber ja, dieses Nostalgie-Thema, das überrascht mich jetzt nicht so, wenn du das sagst, weil das zieht sich, wenn man so will, auch eigentlich wie so ein roter Faden durch das Thema Kindermedien, dass natürlich Eltern, wie soll ich sagen, immer so eine Tendenz haben, die Dinge, die sie selber als Kinder fasziniert haben, auch an ihre eigenen Kinder weiterzugeben. Das erlebt man eigentlich so durch alle Medienformate. Und das ist ja auch irgendwie sehr nachvollziehbar. Ne?
Ja, 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 absolut.
Gut, wir schauen noch mal auf ein weiteres Beispiel. Du hast mir noch genannt die deutsche Fotografin Gabriele Lorenzer. Mir sagte der Name erstmal überhaupt nichts. Und es scheint auch keine besonders populäre Fotografin gewesen zu sein. Allerdings ist das, woran sie gearbeitet hat, wahnsinnig populär, weil ihre Bilder kenne ich zumindest nämlich schon und ich würde vermuten, ganz viele andere Menschen auch, weil sie die Bilder für das Memory-Spiel von Ravensburger gemacht hat. Also so ganz cleane Fotografien, ne, wo einfache Alltagsgegenstände auf farbigem Hintergrund so abfotografiert sind. Da können sicherlich sehr, sehr viele Menschen sich dran erinnern. Und was man eben nicht weiß, ist, dass diese Frau auch sehr viele Bilderbücher tatsächlich für Kinder gemacht hat. Eins davon ist eben das Buch Etwas Nichts, 1980 erschienen. Magst du mal ein bisschen erklären, was das Konzept dieses Buchs ist und warum es dir so besonders gut gefällt?
Ja, also Gabriele Lorenzer ist eine ganz tolle Person in dem Zusammenhang, also was Fotografie im Kinderbereich angeht und die eben heute eigentlich vollkommen in Vergessenheit geraten ist und meines Erachtens vollkommen zu Unrecht, also nicht nur wegen diesen prägnanten Memory-Bildern, sondern auch wegen den Fotobüchern. Und das Buch Etwas Nichts ist eben, ja, zum einen finde ich fast schon ein bisschen philosophisch, aber es ist ein Pappbuch, also eher für Kleinkinder gedacht. Und es ist so, dass eben auf Doppelseiten jeweils immer der gleiche Gegenstand abgebildet ist. Aber eben einmal zum Beispiel eben eine blaue Teekanne oder Kaffeekanne ist es, glaube ich, auf der einen Seite und auf der gegenüberliegenden Seite ist sie dann eben zerbrochen. Und entsprechend dieser tolle Titel Etwas Nichts ist also immer bezieht sich auch auf diese Seiten, diese Doppelseitenkonstellation. Zum einen ist es etwas und dann ist es eben nichts. Yeah. Und es ist halt zum einen ästhetisch sehr schön gemacht. Es ist witzig auch gemacht, weil es eben ganz unterschiedliche, man hinterfragt immer wieder ganz unterschiedlich und was ist jetzt eben nichts und warum ist es nichts hier? Aber auch, dass man eben anhand von diesen beiden Bildern die Kinder hin und her schauen lässt zwischen den zwei Seiten und eben so dann auch quasi das fördert, dass man eben wirklich genau hinschaut und überlegt, aha, wo sind denn jetzt die Unterschiede? Also das ist natürlich, was die Bildlesekompetenz angeht, ein ganz wichtiger Grundfaktor, mal sich die Bilder genau anzuschauen, nicht nur eine Sekunde lang.
Ja, die Bildlesekompetenz, da ist jetzt dieser Begriff, auf den wir auf jeden Fall auch gleich nochmal zu sprechen kommen müssen, weil der natürlich ganz entscheidend ist, auch in diesem Kontext. Wir bleiben aber erstmal noch kurz bei den Büchern. Ich habe noch zwei, drei Titel, die ich auch gerne wirklich nochmal konkret benennen möchte. Der nächste wäre das Buch Look Again von der amerikanischen Fotografin Tana Hoban. Wieder eine Fotografin, mhm. ne? Muss man auch mal sagen, genau. Fällt so auf. Genau. Ja, ja. Es ist auch in Deutschland erschienen, ne? Unter dem Titel Schau nochmal, habe ich gesehen.
Richtig.
Vielleicht fangen wir da auch nochmal an, dass du mal kurz erklärst, was denn eigentlich für eine Idee hinter diesem Buch steckt oder welches Konzept dem zugrunde liegt.
Genau, also die Tana Hoban war vor allen Dingen in den 70er Jahren auch aktiv oder eigentlich über viele Jahrzehnte, aber dieses Buch, glaube ich, ist aus den 70er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Und es war auch eines ihrer ersten. Was an dem Buch spannend ist, ist, dass es eben jede zweite Seite ein ausgestanztes Loch hat. Mhm. So quasi ein quadratisches Guckloch in der Mitte, also wie so ein kleines Passepartout. Und den ersten Blick, den du dann quasi auf ein ganzseitiges Foto erhältst, siehst du erstmal nur diesen ganz kleinen Ausschnitt durch dieses Guckloch.
Mhm.
Und da ist halt erstmal zum Beispiel eben, es ist das Foto von einer Pusteblume und du siehst dann eben nur mal einen ganz kleinen Ausschnitt von dieser Pusteblume. Und erst wenn du umblätterst, erkennst du dann unter Umständen genau, was es ist. Also es ist so ein bisschen so ein Ratespiel für Kinder, dass sie eben sich überlegen können, ja, was könnte jetzt wirklich genau dahinter sein, dieser Ausschnitt. Und ich denke, faszinierend und auch was die Absicht eben von Tana Hoban war, die sehr viele Kinderbücher oder Kinderfotobücher genau genommen gemacht hat, ist eben, dass es so quasi diese Bücher als Sehschulen dienten. Also wirklich, es geht um ein genaues Hinschauen, es geht um ein genaues Wahrnehmen, aber es geht auch darum, eben Muster zu entdecken oder auch die Schönheit in der Umgebung, in einfachen Dingen. Insofern ist es einfach ein sehr schönes Buch, meines Erachtens. Also es ist mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die natürlich in den 70er Jahren häufiger waren. Aber es ist trotzdem, also es ist ein tolles Buch, um eben auch über die Ausschnitthaftigkeit von Fotografie so ein bisschen schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen oder Einblick.
Ja, an genau dieser Beschreibung, Ausschnitthaftigkeit von Fotografie, bin ich auch so hängen geblieben. Das hattest du in deine Unterlagen schon reingeschrieben. Was genau meinst du denn eigentlich damit?
Ja, also im Prinzip ja banal, dass quasi das postulierte Fenster zur Welt ja sehr eingeschränkt nur eine Sichtweise gibt und wir natürlich trotzdem nach wie vor immer zu leicht davon ausgehen, dass es die ganze Wahrheit wiedergibt. Mhm. Und das tut's natürlich nicht, allein eben was man abbildet. Wie man es abbildet, da leitet man ja schon sehr stark den Zuschauer an. Da ist schon immer gleich ein Blickwinkel drin, eine Perspektive, also auch im übertragenen Sinn.
Ja, die vermeintliche Authentizität von Fotografie, die man dann doch auch in Frage stellen muss, ganz grundsätzlich. Ja.
Genau,
ja. Ja, schön. Wir gucken nochmal auf einen weiteren Titel, Bullermax. Noch so ein Buch, das ich ganz spannend fand, von Edith Rimkus. Ein Fotokinderbuch aus der DDR, ist 1964 erschienen. Und das ist, so wie ich es gesehen habe, erstmal gar kein ganz klassisches Fotobuch, würde ich sagen, ne? Weil das sind eher so Fotomontagen, glaube ich, ne? Die da drin verarbeitet sind. Also irgendwie, es wirkt schon fast so ein bisschen wie so ein gestalterisches Experiment, könnte man fast eher sagen, sehr künstlerisch. Erzähl gerne auch noch mal ein bisschen was zu diesem Buch, wie du darauf schaust. Aber ich habe es auch deswegen ausgewählt, weil mich natürlich auch noch mal interessiert, welche Rolle das Kinderfotobuch in der DDR im Vergleich zur BRD gespielt hat. Gab es da einen Unterschied?
Also erstmal muss ich gleich die Ehre an Thomas Wiegand, an meinen Kollegen weiterleiten, der sich eben mit Büchern aus der DDR viel intensiver auseinandergesetzt hat als ich.
Ja.
Was ich über Bullermax weiß, das weiß ich von ihm. Generell eben ist es ein wirklich wunderschönes Buch. Es ist auch wieder, wann ist es von erschienen? Ich glaube
64, glaube ich.
64,
ne?
Genau. Und es geht eben, ja, also von der Geschichte her geht's darum, dass man Kindern so ein bisschen das Leben auf dem Land und das Leben in einer LPG schmackhaft machen möchte. Also durchaus einen Propaganda-Beigeschmack hat. Und was das Tolle an dem Buch aber ist, ist, dass da mit den Fotografien ganz tolle Collagen entstanden sind, also die eben ausgeschnitten wurden, freigestellt wurden und dann mit einem sehr tollen Farblayout kombiniert wurden. Insofern ist das wirklich einer der, würde ich schon sagen, einer der beeindruckendsten Kinderfotobücher überhaupt. Ich habe versucht, ein Exemplar zu bekommen, aber bin daran gescheitert.
Ach, tatsächlich.
Es gibt es nicht, nein, beziehungsweise wenn dann eben zu unbezahlbaren Preisen. Aber generell eben in der DDR gab es sehr gute Kinderbuchverlage so und dann eben entsprechend auch sehr schöne Kinderfotobücher. Und das war eigentlich schon, kann man sagen, auch generell in den ehemaligen Ostblockstaaten der Fall, dass da also sehr tolle Bücher gemacht wurden mit Fotografie. Und zum Teil eben sogar welche, die in erster Linie für den westlichen Markt gemacht wurden. Also dass die zuerst auf Deutsch oder Englisch erschienen sind und dann erst im Nachhinein 2 Jahre später im Original Tschechischen auch erschienen. Also dass das wurde auch ermutigt von der Regierung, weil es eben eine sehr gute Art war, an ausländische Devisen zu kommen.
Okay, verstehe. Das ist ja auch spannend. Ich habe das interessanterweise aus einer ganz anderen Brille erstmal so betrachtet, weil für mich war jetzt erstmal naheliegend der Vergleich zum Kinderfilm auch an der Stelle. In der DDR gab es ja auch wirklich sehr populär, also das Genre Kinderfilm war sehr populär in der DDR, weil es halt eben auch sehr spezifisch gefördert wurde. Ja, die DEFA-Kinderfilme kennen manche vielleicht auch. Dieses ganze System hat ja in der DDR schon auch so eine Norm gesetzt, sage ich mal, die Kindern wirklich altersgerechte Angebote mehr oder weniger garantiert hat und auch den Medienschaffenden natürlich. Ne? Also es war ein sehr stabiles Umfeld, könnte man sagen. Und gleichzeitig stand der Kinderfilm damit aber auch immer so ein bisschen unter der Ägide so einer sozialistischen Kulturpolitik, ja, wo das erzieherische Anliegen immer auch so ein bisschen vermischt wurde mit so einem politischen Anliegen, sage ich mal. Und ich habe mich gefragt, ob das bei den Kinderfotobüchern, die in der DDR entstanden sind, ein Stück weit ähnlich zu beobachten ist. Weiß ich nicht, ob du da was zu sagen kannst.
Viel kann ich nicht dazu sagen, also da weiß Thomas Wiegand sicher mehr. Aber generell, also jetzt eben Bullermax in der Tat war eben ein Buch, das nicht wirklich für den ausländischen Markt gedacht war, sondern genau diesen erzieherischen Aspekt hatte. Während in den Büchern, die ich gesehen habe, also jetzt gerade eben die tschechischen Bücher, weil da war es sehr stark. Nein, also kann man nicht sagen, oh ja, okay, die hatten da irgendwie eine politische Hinterabsicht einen Hintergedanken, sondern es sind einfach wunderschön erzählte Geschichten, die nicht nur künstlerisch sehr gut ausgeführt wurden, sondern auch wirklich auf Augenhöhe von Kindern gedacht sind.
Ja, schön. Okay, dann lassen wir das vielleicht auch erstmal noch so stehen und dann suchen wir einen letzten noch mal raus und springen jetzt noch mal ein bisschen eher in die zeitgenössische Fotografie. Wir haben ja eben schon mal festgestellt, so furchtbar viel gibt es da halt eigentlich gar nicht. Jan von Holleben, der Name ist jetzt schon mehrfach gefallen, ne? Das ist einer der bekannteren Fotografen, der Kinderfotobücher macht, aber du hast mir auch noch Antje Damm genannt. Auch eine sehr aktive Kinderbuchmacherin, sage ich mal, weil das ist gar nicht unbedingt nur alles fotografisch, was sie macht. Sie verbindet eher so verschiedene Kunstformen miteinander, ne? Also Literatur, bildende Kunst und eben aber auch Fotografie. Und du hattest mir 2 Buchtitel genannt, also Der Besuch ist so ein Buch von ihr, das erschienen ist. Das fand ich ganz interessant. Das sind so ausgeschnittene Pappfiguren, die dann in so Settings gesetzt werden und wieder abfotografiert sind im Grunde genommen. Ne? Wurde 2018 von der New York Times unter die 10 besten illustrierten Kinderbücher gewählt. Fand ich auch nochmal ganz spannend. Ja. Aber noch viel schöner fand ich für mich persönlich irgendwie dieses Buch Frag mich, 118 Fragen an Kinder, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Das fand ich sehr schön. Vielleicht hast du ja auch deinen Favoriten. Das kannst du gerne nochmal sagen. Mich würde nochmal ganz grundsätzlich interessieren, was die Arbeit von Antje Damm gerade vielleicht auch im Vergleich zu diesen eher historischen Büchern, über die wir bis jetzt schon gesprochen hatten, was ihre Arbeiten so besonders macht oder eben auch ein bisschen moderner macht in Abgrenzung dazu.
Also ich denke, diese ausgeschnittenen Papierfiguren ist eher ein modernes Phänomen und die dann eben abzufotografieren. Das sieht man vermehrt heutzutage und auch in ganz tollen, also diese medialen Kombinationen sind sehr gelungen. Und was eben bei Anti-Damm so stark vertreten ist, ist eben genau, dass es diese Mischformen gibt. Also sie ist Zeichnerin, sie hätte ja theoretisch auch die ganze Geschichte nur aufzeichnen können, in der Besuch, hat sie aber nicht, sondern sie hat da kleine Bühnen aufgebaut und die dann eben ausgeschnitten. Und genau das sieht man ja auch. Und ich glaube, eben genau das ist der Charme. Also zum einen, innerhalb der Geschichte spielt eben Papier eine ganz wichtige Rolle, also der Papierflieger, der da in ihr Fenster reingeschossen wird, und so lernt sie einen kleinen Jungen kennen, also eine alte, einsame Frau. Ich denke, also das ist so ein Gegenpol, eine Gegenposition gegen eben diese Tatsache, dass man halt mit Photoshop oder mit Beautyfiltern oder eben auch mit KI Bilder innerhalb von 2 Sekunden machen kann. Diese Bilder, da hat sie wahrscheinlich wochenlang dran gearbeitet, um die eben auszuschneiden und wirklich zusammenzukleben. Und das siehst du. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Charme von dem Buch. Und ich glaube, das ist auch was eher Modernes, also dass man das eben auch bewusst sehen soll. Und entsprechend in Frag mich ist es eben ganz toll, da hat sie diese ganze Bandbreite von Fragen, die sie da stellt. Also da ist es immer auch so, pro Doppelseite ist es eine Frage auf einem bunten Hintergrund und dem gegenüber wird dann ein Bild gestellt. Und diese Bilder, die sie den Fragen gegenüberstellt, sind dann eben ganz unterschiedliche Natur. Und das, denke ich, ist natürlich auch bewusst. Also das sind Zeichnungen, es ist gefundenes Archiv, Illustrationen, alte, es sind eben Schwarz-Weiß-Fotografien, es sind Farbfotografien. Und für mich ist das auch ein modernes Phänomen, da so bewusst diese verschiedenen Bildarten aufzuzeigen den Kindern. Also dass man sich eben schon mal vertiefend, da gibt es Unterschiede zwischen einem Foto und einem gezeichneten Bild. Und sie spielt da auch, denke ich, ganz bewusst mit diesen unterschiedlichen Herangehensweisen und insofern eben auch wieder ermöglicht es Kindern da auch ein Bewusstsein für zu entwickeln. Mhm.
Ja, schön. Ja, man merkt schon, also wir könnten da noch viel tiefer einsteigen. Es gibt dann eben doch sehr, sehr schöne Buchtitel, wenn man erstmal anfängt, danach zu graben und die zu finden. Und dass wir da jetzt so intensiv drüber sprechen, das hat ja nicht nur, sage ich mal, damit zu tun, dass du eine große Leidenschaft für eben dieses Genre hast und ich zugegeben auch immer mehr, je mehr ich mich damit beschäftige, sondern es ist ja auch ein bisschen, es ist ja auch eingebettet, ja, das kann ich nochmal sagen, ich hatte in meiner Kindheit überhaupt keinen Bezug dazu, ne? Ich könnte mich jetzt nicht an ein Kinderfotobuch erinnern, das ich in meiner Kindheit gesehen hätte, und wachse da irgendwie aus einer ganz anderen Perspektive jetzt nochmal so rein und finde das wirklich aber mega spannend, was da alles sichtbar wird und was es da schon so gibt. Ja. Und dass mich oder uns im KJF dieses Thema auch so beschäftigt, hat auch nochmal eher was damit zu tun. Wir haben ja, wenn man so will, auch einen medienpädagogischen Auftrag. Und du hast jetzt eben schon mal das Wort eingeworfen, das greife ich jetzt nochmal auf, die Bildlesekompetenz. Ne? Ja. Oder Visual Literacy wird dann auch gerne von gesprochen. Das ist ja, wenn man so will, der große Rahmen, wenn wir jetzt aus so einer medienpädagogischen Perspektive darauf schauen, in dem wir uns da eigentlich bewegen. Es macht, glaube ich, Sinn, an dieser Stelle das auch nochmal kurz aufzugreifen und vielleicht einleitend erstmal nochmal zu erklären, was das denn eigentlich sein soll. Bildlesekompetenz, magst du da mal ein bisschen ausholen und das konkretisieren für uns?
Gerne. Also genau, mit Visual Literacy aus dem Englischen oder eben Bildlesekompetenz, ja, auch visuelle Bildung, sagt man vielleicht, ist für mich einfach ein Bewusstsein, dass man sich bewusst mit Fotografie auseinandersetzt, also in erster Linie tatsächlich mit Fotografie, weil das einfach ein Leitmedium unserer Zeit ist und das auch wirklich so als Basismedium fungiert, also eben auch das Internet wäre sehr nackert, um österreichisch hier zu werden, ohne Fotografien. Und insofern ist es ein Basismedium. Und für mich ist eben wichtig, dass es eben viel komplexer ist als, ich sehe es, sondern es geht wirklich darum, also man dekodiert Bilder. Also man muss sie wirklich verstehen. Es ist viel komplexer, dieser Vorgang, wie wir das wahrnehmen und eben was es auch affektiv mit uns macht. Das ist für mich einfach, Visual Literacy verstehe ich als eben ein Sensibilisieren, ein Bewusstmachen, wie Fotos funktionieren und welche Rollen sie auch in der Gesellschaft haben.
Mhm. Was sind das denn konkret für Fragen, mit denen sich Menschen wie du beschäftigen, wenn man sich mit diesem Thema Visual Literacy beschäftigt? Also wenn du von Bildern dekodieren sprichst, das klingt noch so abstrakt, aber lässt sich das ein bisschen konkreter fassen? Welche Fragen tauchen da so auf, wenn es um Bildlesekompetenz geht?
Wir hatten zum Beispiel mal eine Übung, wo es eben ein relativ, es war ein nicht ganz klares Foto, das eben gezeigt wurde. Und dann sollten eben alle Kinder oder alle Teilnehmer eben, Teilnehmenden beschreiben, was sie sehen. Und einfach schon mal die Tatsache, dass es sehr einfach ist, zwischen Beschreibung und Interpretation hin und her zu rutschen. Also, dass man eben nicht nur tatsächlich beschreibt, ah ja, da ist jetzt ein Sofa und da steht jetzt ein Kind und da steht jetzt eine Frau, sondern eben, man zieht ja ganz schnell Rückschlüsse, das ist eine bedrohliche Situation. Oder eben das Kind hat sich jetzt, was weiß ich, hat sich schlecht benommen und da kommt jetzt die Mutter und will es zurechtweisen. Also das ist zum einen, sieht man das, aber tatsächlich, wenn man dann erlebt, dass der Nächste diese gleiche Situation ganz anders wahrnimmt, also nein, 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 die Mutter ist, keine Ahnung, weiß ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein.
Ja, ja, aber man kann sich's vorstellen. Ne?
Genau. Ja, also ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man eben wirklich erkennt, man hat sofort seine eigenen Erfahrungen, die man da reinliest, Bilder, die man vorher gesehen hat. Also ikonografische Traditionen spielen sofort mit rein, wie ich ein Bild verstehe. Mhm. Und eben, es muss für mich, muss es gar nicht so komplex sein, also wenn man das dann eben Kindern weitergibt, sondern es reicht eben zu sehen, dass, oh, Moment, stimmt, wie ich das sehe oder wie ich dieses Bild auffasse, ist tatsächlich sehr persönlich, ist nicht ein Allgemeinwissen, auch wenn das Foto suggeriert, dass es so offensichtlich sei, ja, ja. Was es da zeigt. Ja.
Also du hast jetzt eben gerade genau von Bildern dekodieren gesprochen. Ne? Übersetze ich das jetzt für mein Verständnis richtig, wenn ich so sage, im Grunde dekodieren wir sowieso alle immer Bilder. Wir kommen gar nicht drum herum, das zu tun. In dem Moment, wo ich mir ein Bild anschaue, dekodiere ich es. Aber was genau in diesem Prozess und diesem Vorgang passiert, ist nicht nur sehr individuell unterschiedlich, sondern auch eben sehr komplex. Ja, und sich darüber so quasi so bewusst zu werden, mit welcher Brille ich im Grunde genommen Bilder lese. Ja, ist es das so ein bisschen?
Richtig. Ja. Und eben genauso, also schon wie eben, dass man eben einen Text liest, muss man letztendlich eben auch ein Bild lesen, nur dass es eben vermeintlich natürlicher geschieht. Also man eben, man hat ja nie wirklich die Buchstaben lernen müssen, aber faktisch schon, also im übertragenen Sinn.
Stimmt, klar, guter Vergleich. Zum Lesen gehören die Buchstaben auf jeden Fall dazu. Bei der Fotografie gibt es jetzt nicht wirklich so ein Pendant dazu, ne? Aber der Prozess ist ja trotzdem vergleichbarer. Ja. Ja. Ich habe mich als Medienpädagoge natürlich nochmal gefragt, in der Medienpädagoge gibt es ja diesen Begriff, der inzwischen nun wirklich in aller Munde ist, die Medienkompetenz, die so furchtbar wichtig ist und die wir allen jungen Menschen vermitteln müssen, ist sie ja auch, das soll jetzt gar nicht so lächerlich klingen. Ich habe mich aber nochmal gefragt, ob Bildlesekompetenz und Medienkompetenz am Ende nicht möglicherweise einfach das Gleiche meinen oder wo würdest du sagen, sind vielleicht Unterschiede?
Ja, es ist gut, dass du es ansprichst, weil genau, in der Tat sind das natürlich alles Begriffe, die auch mittlerweile ein bisschen inflationär gebraucht werden. Ich sehe, dass Bildlesekompetenz absolut ein Grundpfeiler für Medienkompetenz ist. Mhm. Also das quasi, das sind so die Grundsteine, auch gerade, also nicht nur Fotos, sondern dann eben diese Interaktion zwischen Text und Bild, dass das ganz entscheidend ist für eine Medienkompetenz. Das ist ein ganz wichtiger Teil von Medienkompetenz. Mhm. Und entsprechend, wenn man heute über Medienkompetenz spricht und dann nur eben aufs Internet zu sprechen kommt, ist es für mich viel zu eng gegriffen. Also für mich ist wirklich Medienkompetenz mit visueller Bildung müsste eben viel größer gedacht werden, viel breiter gedacht werden und eben schon viel jünger angesetzt werden. Also wirklich mit Kleinkindern. Unter anderem eben mit solchen Dingen wie Fotobüchern oder eben also wie der Deutsche Fotorat da letztes Jahr gefordert hat, das ist eigentlich also Bildlesekompetenz sollte ein Schulfach sein. Bin ich hundertprozentig, stehe ich da auch dahinter. Ich bin davon überzeugt, wenn man schon mal eben in diesem kleinen Bereich versteht, was Bilder machen, wie das funktioniert, hat man auch nochmal ein anderes Bewusstsein, was dann eben TikTok ist oder was Instagram mit mir macht oder Snapchat. Mhm. Also klar, das ist auch wichtig, das zu verstehen, also diese ganzen, dieser Dopaminwahnsinn und eben die Algorithmen, die da sehr bestimmend sind. Das ist natürlich auch wichtig, das schließe ich nicht aus, aber eben man muss viel früher ansetzen und auch eben vorbeugend denken.
Ja, ich meine, diese Diskussion um eigene Schulfächer, ne, das kennt die Medienpädagogik auch sehr gut. Lange Zeit hieß es da auch, es braucht ein Schulfach Medienkompetenz. Inzwischen sagen sehr viele eigentlich eher, würde ich persönlich eigentlich auch sagen, dass das vielmehr eine Querschnittsaufgabe ist, die man jetzt gar nicht im Sinne eines konkreten Fachs unbedingt bearbeiten muss, sondern die natürlich in alle Fächer gehört und in allen Fächern auch gut aufgegriffen werden könnte. Vielleicht ist das bei der Bildlesekompetenz auch ein bisschen ähnlich. Ich würde aber gerade auch mit Blick auf die Bücher, über die wir jetzt vorhin so gesprochen haben, auch nochmal sagen, gerade die haben ja auch ein wahnsinnig gutes Potenzial, um wirklich auch mit jüngeren Kindern, Kleinkindern, sich diesem Thema schon mal zu nähern. Ne? Also es ist total bildschirmfrei, das ist ja auch immer so ein Ding, das gerade bei jüngeren Kindern immer sehr schnell auch kritisch betrachtet wird, sicherlich auch ein Stück weit zu Recht. Und wenn ich jetzt so einfach an Zeit in Kita und Kindergarten denke und so, da sind natürlich so Fotobücher für Kinder erstmal ein ganz tolles Medium, um so einen ganz sanften Einstieg in dieses Thema auch finden zu können, oder?
Absolut, absolut, genau. Das sollte genau im Kindergarten schon sein. Und ich bin auch beide, dass es in alle Fächer eigentlich reinpasst oder reingehören sollte, die Medienkompetenz. Ich glaube aber nicht, dass es getan wird.
Ja, das ist genau. Also der Diskurs darum ist ja nun wirklich auch schon sehr alt. Irgendwie tut mir das System Schule an der Stelle auch schon fast immer leid und mit denen alle Lehrerinnen und Lehrer, weil so viel an diesen Aufgaben auf Schule jetzt immer so übertragen wird und sicherlich damit auch ein bisschen das System überfrachtet wird. Aber klar, wo, das wenn stimmt. nicht da, ne, müsste man sich auch wieder fragen. Also, aber gut, damit machen wir einen ganz anderen Diskurs auf. Der führt uns jetzt wahrscheinlich wirklich nochmal sehr weit weg. Ich würde gerne an dieser Stelle auf ein Thema nochmal kurz zu sprechen kommen, weil das ist mir wirklich wichtig, dass das nicht untergeht. Zum einen möchte ich einmal gerne das Netzwerk Kids Love Photography an dieser Stelle zumindest auch nochmal erwähnen, in dem du ja auch mit aktiv bist. Das werde ich in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Das ist ja auch ein relativ neu gegründetes Netzwerk, wo ihr euch diesem Thema Visual Literacy auch nochmal sehr dezidiert widmet. Und jeder Mensch, der sich dafür interessiert, sollte da mal einen Blick drauf werfen und schauen, was ihr da so miteinander veranstaltet. Ich würde aber sehr gerne auch nochmal ganz konkret auf dein eigenes Kinderbuch über die Geschichte der Fotografie zu sprechen kommen, an dem du schon viel gearbeitet hast. Mhm. Es ist also ein Buch über die Fotografiegeschichte, auch für etwas ältere Kinder, glaube ich, eher gedacht. Ne? Für Kinder ab 8 Jahren hatte ich gesehen. Und das ist ja auch sehr eng verknüpft mit diesem Thema Visual Literacy. Magst du noch mal was dazu erzählen, wie es zu dieser Buchidee kam und welches Konzept diesem Buch zugrunde liegt?
Ja, also es war tatsächlich eben rein aus dieser Erfahrung geboren, dass es das nicht gibt und dass mich das total überrascht hat. Also dass eben über Kunst und Kunstgeschichte zahlreiche, wunderschöne Bücher gibt für Kinder, aber für Fotografie überhaupt nichts. Mhm. Und dadurch, dass ich mich eben mit Fotogeschichte lange beschäftigt habe, war das naheliegend, dass ich eben diesen Aspekt aufgreife in einem Kinderbuch. Und ich habe mir mein Lieblingskunstbuch hergenommen und das quasi versucht dann auf die Fotografie zu übertragen. Okay. Und es sollte eben nicht eine trockene Technikgeschichte sein, sondern eher witzig, anekdotenhaft Bilder besprechen, die einfach eine wichtige Bedeutung hatten oder etwas in einen wichtigen Aspekt von der Fotografie erklären können. Also eben klar, angefangen mit der Kamera Obscura und eben wie man eine selber basteln kann, bis hin zu KI, dass es dann immer ein Bild gibt und dazu dann eben auch eine Fragestellung und dann aber eben auch eine Information. Also dass es immer wieder eher so kleinere Einblicke in die Fotogeschichte sind. Und für mich war es einfach entscheidend, dass man eben Fotografie als kulturelles Phänomen versteht, das nicht erst seit dem Handy existiert, sondern das wirklich eine lange Geschichte hat und dass eben vieles von dem, wie wir heute mit Fotografie umgehen, eben auch ein Erbe aus dieser Zeit ist oder eben wie das angefangen hat. Deswegen denke ich, dass das eigentlich für alle relevant sein sollte, weil es eben immer wieder an die heutige Verwendung von Fotografien und eben auch die Wichtigkeit von Fotografie für Kinder und Jugendliche im Alltag anknüpft. Aber leider haben das bisher die Verlage, die ich angeschrieben habe, noch nicht so gesehen. Also es ist habe ich noch niemanden gefunden, der das publizieren will.
Ja, das hattest du mir auch schon mal erzählt. Also ich finde es ja regelrecht skandalös, muss ich sagen, weil ich finde aus meiner Perspektive jetzt erstmal die Idee zu diesem Buch erst recht, wenn du sagst, es gibt das für Fotografie tatsächlich überhaupt noch gar nicht, ist da ja wirklich eine Lücke entdeckt. Ne? Ich bin bei meiner Auseinandersetzung mit der Antje Damm, über die wir eben kurz gesprochen haben, über einen Satz von ihr gestolpert, der machte diesem Kontext nochmal total Sinn. Die hat gesagt, Kinderbücher müssen viele Erwachsene überstehen. Also der Weg, bis das ein Kinderbuch tatsächlich publiziert wird, geht halt einfach über viele Schreibtische, an denen erwachsene Menschen sitzen und die dann nochmal wieder einen ganz eigenen Blick auf die Relevanz oder eben auch Nicht-Relevanz von solchen Büchern haben. Ist das tatsächlich auch die leidvolle Erfahrung, die du gerade machen musst? Ja? Oder wie sind denn die Reaktionen von Verlagen, sofern du überhaupt welche bekommst, wenn du denen das vorstellst?
Genau. Ja, oft bekommt man ja gar keine Antwort. Aber zum Teil habe ich durchaus auch, ermutigend will ich es jetzt nicht sagen, aber keine ganz zerschmetternden Antworten bekommen. Aber eben eine Antwort war nicht zuletzt, dass sie gesagt haben, das ist zu sehr ein Nischenprodukt. Und das für mich ist das eben vollkommen unverständlich, weil das ist, für mich ist es ein Buch, das wirklich jedes Kind lesen sollte. Ich meine, das klingt jetzt grässlich, wenn ich das sage. Hier gibst du. Aber,
ich sag's gerne auch nochmal. Das ist ein Buch, das sollte jedes Kind lesen. So.
Also, es ist ja viel wichtiger als Kunstgeschichte, wenn man es jetzt mal so nehmen will, weil es eben viel mehr in diese Medienkompetenz reingreift und es, also, die Kunstbücher dürfen auch alle sein, so war es jetzt auch wieder nicht gemeint.
Nee, ich glaube, das versteht man schon richtig. Ja. Also das dockt ja viel mehr an der Alltagskultur an, die ja jedem jungen Menschen total vertraut. Alle fotografieren. Ja. Also das ist ja omnipräsent so, ne? Als Medium. Ja.
Genau, das hat Martina Zölls in einer Anthologie sehr gut auf den Punkt gebracht, die gesagt hat, eben das ist das viel benutzte, also Fotografie ist das viel benutzte und völlig unbekannte Medium unter Kindern. Und ich würde auch sagen, letztendlich bei Erwachsenen sieht es eigentlich auch nicht viel besser aus. Das ist auch eine Reaktion, die ich auf mein Buch bekommen habe, dass schon einige Erwachsene gesagt haben, sie würden das gerne lesen, weil es eine leicht zugängliche Geschichte der Fotografie jetzt auch nicht unbedingt für Erwachsene gibt.
Ja, das ist doch wunderbar auf den Punkt gebracht. Und das führt mich jetzt auch tatsächlich, hast du mir jetzt eine wunderschöne Brücke gebaut, nochmal so auf den letzten Aspekt, auf den ich in unserem Gespräch auch gerne nochmal zu sprechen kommen möchte. Du warst jetzt ein bisschen bei deinem Eigeninteresse, was dein Buch angeht, das ist auch völlig legitim. Jetzt komme ich nochmal zu meinem Eigeninteresse, beziehungsweise zu dem unseres Hauses. Als KJF schreiben wir ja auch regelmäßig den Deutschen Jugendfotopreis aus. Ein Wettbewerb für junge Menschen also, die sich selbst mit Fotografie kreativ beschäftigen. Ein sehr, wenn ich jetzt sage alt, stimmt das gar nicht, ein sehr traditionsreicher Wettbewerb, so möchte ich sagen. Seit 1961 gibt es den schon und ab dem 1. Oktober kann man jetzt wieder mit einreichen. Deswegen möchte ich die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, auch da nochmal ganz kurz darauf hinzuweisen und würde dich aber auch gerne einmal fragen, welche Bedeutung du dann in dem Kontext all dieser Themen, über die wir jetzt gerade so gesprochen haben, welche Bedeutung du so einem Wettbewerb wie dem Deutschen Jugendfotopreis in diesem Kontext zuschreiben würdest.
Also ich finde es total wichtig, dass es das gibt und begrüße das sehr, also gerade auch im Hinblick auf Medienkompetenz oder eben Bildlesekompetenz. Also ich glaube, wenn man eben wirklich sich kreativ mit der Fotografie beschäftigt, dann bekommst du ein tieferes Verständnis auch für die Fotografie. Also das geht ja Hand in Hand. Und das ist also ein total wichtiges Puzzlestück, das man ja in der Medienkompetenz wirklich verwenden kann. Also auch da würde ich sagen, es sollten, ich weiß nicht, ich meine, dann hättet ihr viel mehr Arbeit wahrscheinlich, aber eben, also ich finde es extrem wichtig, dass Kinder da ermutigt werden, sich mit Fotografie auseinanderzusetzen. Und eben, also das will ich auch nochmal betonen, dass das ja Medienkompetenz oder Bildlese oder Visual Literacy eher so ja nicht bedeutet, dass man die Fotografie verteufelt, sondern eben, also das kreative Potenzial ist ja toll von der Fotografie und auch das identitätsstiftende Potenzial ist extrem wichtig. Nur eben, dass man das eben gerne nochmal mal kreativer nützen kann und da ganz tolle Sachen mitmachen kann, finde ich, dafür sind eben solche Preise einfach, so, dass man so ein bisschen so eine Anregung hat, dann doch nochmal sich damit selber zu beschäftigen, total wichtig. Also eben, es geht ja auch bei Kindern und Jugendlichen, die einen Instagram-Account haben, es geht ja ganz viel um Sichtbarkeit. Und da aber eben so ein Preis, eben wieder wie der Deutsche Jugendfotopreis, geht es ja eben auch darum, um Ausstellungen zu machen. Diese Sichtbarkeit, das ist einfach ein Bedürfnis auch unter Kindern und Jugendlichen, das man ernst nehmen soll. Und eben, dass man da auch wirklich einen Austausch hat, dass man eben sich überlegt, ja, warum gefällt mir jetzt dieses Bild? Oder eben, warum mache ich das jetzt so und so? Finde ich sehr lobenswert und wünsche euch, dass ihr da ganz viele Einsendungen bekommt.
Ja, danke, das hoffen wir natürlich auch. Ich würde da direkt nochmal eine Frage dran anschließen wollen, weil das ist schon so eine Erfahrung, die man im Kontext von Wettbewerben immer macht. Wettbewerb, so ist es ja gar nicht gemeint, dass wir Leute in Konkurrenz zueinander bringen wollen, aber trotzdem schwingt dieser Konkurrenzgedanke dann doch auch bei vielen Menschen, glaube ich, erstmal immer so mit, verbunden auch so mit dieser Idee von, ach, das, meine Bilder sind gar nicht gut genug für so eine Plattform irgendwie, da brauche ich es gar nicht erst versuchen, da sind viel bessere Leute unterwegs oder so. Ist gar nicht so, würde ich direkt schon mal vorweg sagen. Aber meine Frage an dich wäre an der Stelle eher, was du Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg geben würdest, die sich genau in diesem Kontext tatsächlich unsicher sind, ob ihre Bilder eigentlich, ich sag's mal in Anführungsstrichen, gut genug für so einen Wettbewerb sind. Was würdest du solchen jungen Menschen sagen?
Kann ich nur ermutigen, also dass man das wirklich einfach sich trauen soll, eben mal zu zeigen. Also leider eben, ich wohne ja in Wien deswegen der Deutsche Jugendfotopreis, da kann keiner in meiner Familie mitmachen.
Leider ist das so.
Ja. Leider, ja, genau. Aber meine Tochter, die hat jetzt bei einem, immerhin gibt es einen Film- und Videotage für Jugendliche bis 22. Da hat sie sich jetzt auch wieder in einen Film mit ihren Freundinnen hat sie gemacht und eingereicht. Und ja, da gibt es dann auch Preise, aber was da wirklich ganz toll ist, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie das beim Deutschen Jugendfotopreis ausschaut, aber dass da eben sich eine Jury auf jeden Fall Zeit nimmt, also dass der Film eben gezeigt wird in einem großen Saal, auf einer großen Leinwand und dann eben eine Fachjury mit 4 Leuten sich wirklich da Zeit nimmt und Feedback gibt. Sehr konstruktives Feedback, sehr respektvolles Feedback. Und ich glaube eben, das ist total wichtig. Also nein, also ich erwarte nicht eben auch, man muss jetzt nicht Cartier-Bresson sein, um ein Bild einzuschicken. Aber eben nur so bekommst du konstruktive Kritik. Ich denke, das ist einfach entscheidend. Und wenn es, ich weiß jetzt eben nicht, ob es im Rahmen von dem Preis ist, aber ich finde auch im Foto-AG ist extrem wichtig, Workshops extrem wichtig, dass sowas gefördert wird. Absolut. Mm.
Ja, also ich kann das gerne noch mal kurz konkretisieren, falls Menschen sich das fragen, was da bei uns passiert. Ne? Also einreichen würde ich auch mal sagen, einfach machen. Man hat ja wirklich nichts zu verlieren, aber zu gewinnen dann doch relativ viel. Es gibt Geldpreise, aber das würde ich auch sagen, steht gar nicht so sehr im Fokus. Es wird eine Ausstellung geben in Düsseldorf und ein ganzes Wochenende, wo die Preisträgerinnen und Preisträger dann eben auch eingeladen werden. Und da wird es nicht nur eine Preisverleihung geben und dann eben auch die ganzen Jurybegründungen dazu und so, sondern eben die Ausstellung selber, die Ausstellungseröffnung, ganz viele Workshops drumherum. Warum, ne? Begegnung mit Gleichgesinnten und ein intensiver Austausch einfach über Fotografie im Allgemeinen, aber natürlich ganz konkret auch über die Fotografie, die dann da in dieser Ausstellung zu sehen sein wird. Das ist wirklich immer so ein schöner Melting Pot von Fotografie-EnthusiastInnen aller Altersgruppen wirklich auch. Das ist wirklich immer sehr schön. Insofern kann ich dazu nur motivieren, daran teilzunehmen und weiß nicht, vielleicht findest du ja sogar auch die Zeit im September dann zu der Ausstellungseröffnung und zu dem Preisträgerforum zu kommen. Das wäre doch sehr schön. Kannst du dir ja mal überlegen.
Nach Düsseldorf hast du gesagt.
Nach Düsseldorf, genau. Ja.
Ja.
Also du merkst, die Vorfreude bei uns, die steigt schon und die Motivation, die das freisetzt, ist wirklich gerade auch sehr schön. Und ich würde vielleicht auch gerne jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs auch nochmal mit einem motivierenden Gedanken enden wollen. Zum einen, da würde ich schon noch mal gerne darauf hinweisen, habe ich in meinen Recherchen auch festgestellt, es gibt die Bologna Children's Book Fair. Mhm. Das ist eine internationale Messe für Kinder- und Jugendliteratur. Du wirst die wahrscheinlich kennen, ja. Ne? Genau. Mir war sie noch nicht so bekannt. Und dann habe ich gelesen, dass auf dieser Messe eine neue Kategorie für Fotobücher geschaffen wurde vor einigen Jahren. Da habe ich nochmal so gedacht, ach guck mal, wenn man nochmal an den Einstieg unseres Gesprächs zurückdenkt, ja, es tut sich was, es verändert sich was und vielleicht wird das Kinderfotobuch oder das Fotokinderbuch, wie man möchte, wirklich auch nochmal ein bisschen populärer und bekommt ein bisschen mehr Rückenwind. Das wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, würde ich mal sagen. Ich habe mich aber auch nochmal so ganz hands-on gefragt und vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wenn jetzt HörerInnen neugierig geworden sind auf Kinderfotobücher. Wo findet man die denn eigentlich? Bei einzelnen Titeln hast du ja eben schon mal gesagt, super schwer dran zu kommen und so. Aber sind das Bücher, die man in Bibliotheken finden kann oder muss man da ganz andere Wege beschreiten? Hast du da noch gute Tipps an der Hand?
Ja, es ist eben leider nicht ganz leicht. Also die Kategorie als solche wird ja nach wie vor auch nicht jetzt in Bibliotheken oder im Buchhandel erfasst. Insofern ist wirklich sehr viel, dass man wirklich Titel kennt und entsprechend dann die findet. Ob es jetzt eben natürlich die ganzen älteren Bücher, wo es auch sehr tolle Bücher gibt, die sind dann eher eben bei Secondhand zu bekommen. Da gibt es eben außer mit der Ausnahme Mein Esel Benjamin werden die meisten ja nicht aufgelegt. Insofern, also was ich sehr natürlich empfehlen kann und worauf ich auch sehr gespannt bin, ist jetzt gerade auch eine ganz große Ausstellung über Kinderfotobücher angelaufen im Schweizer Lausanne. Und das ist also eine sehr engagierte Initiative von 7 Museen, wenn mich nicht alles täuscht, also in ganz Europa. Sodass das eine Ausstellung sein wird, die in unterschiedlichsten europäischen Städten in den nächsten 2 Jahren gezeigt werden wird.
Also als Wanderausstellung quasi.
Ja, dazu, ne? Genau. Mhm. Und es ist initiiert von Frankreich. L is for look oder S wie sehen im Deutschen. Und da ist also wirklich das sehr ambitiös angegangen und gibt einen vertiefenden Einblick für die Allgemeinheit. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf und da hoffe ich, dass es da dann auch mehr Titel zu kaufen gibt. Aber die Ausstellung wird auf jeden Fall auch in Essen im Folkwang-Museum gezeigt und in Wien im Fotoarsenal.
Ach, wie spannend. Okay, na gut, Das schaue ich mir auch nochmal an und verlinke das, was man verlinken kann, dann auch nochmal in den Shownotes zu diesem Gespräch. Das ist doch nochmal ein wunderbarer Hinweis. Ansonsten würde ich auch einfach nur nochmal sagen, wer sich motiviert fühlt, ne, rennt in die Buchhandlungen und Bibliotheken und sonst wohin und fragt danach.
Gerne.
Manchmal erzeugt die Nachfrage dann ja auch das Angebot, das noch nicht vorhanden ist. Und das führt dann idealerweise ja vielleicht auch dazu, dass wir in kurzer oder vielleicht auch etwas längerer Zeit auf das Fotogeschichtebuch von dir werden zurückgreifen können. Das würde ich dir zumindest sehr wünschen und würde mich sehr freuen, wenn das passiert. Und ich habe mir gedacht, Dankeschön. Wenn das Buch auf dem Markt ist, Vreni, dann müssen wir beide nochmal hier sprechen und schauen nochmal genauer auf dieses Produkt.
Ja? Das klingt gut. Das finde ich, das machen wir doch gerne.
Schön. Für heute würde ich jetzt mal sagen, haben wir dieses Thema erstmal sehr ausschweifend erörtert und ich möchte dir sehr danken am Ende nochmal für deine Zeit, für deine Perspektiven und wirklich für die vielen, vielen Informationen zu dem Thema Kinderfotobuch. Vielen Dank, Vreni.
Ja, vielen Dank, Thomas.
Ich freue mich auf eine weitere Gelegenheit zum Sprechen und sage für heute einfach erstmal Tschüss. Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.